Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen-Podcast. Ihr hört die 616. Ausgabe oder anders gerechnet, ihr hört die erste Ausgabe der Saison 2025-2026. Und wir grüßen wie immer aus der kleinen Schorfheide. Hallo Steffi.
Hallo Sebastian. Und dabei wird auch gleich klar, wir sind zu zweit. Der Rest befindet sich noch im Trainingslager. In der Sommerpause. Auf Arbeit?
Ich lasse dich jetzt einfach ausreden und bin mal gespannt, wo die sich alle befinden.
Die machen alle etwas anderes als Podcast. Das ist okay. Im Gegensatz zu uns waren aber Teile der Bande im Stadion und haben auch Test- und Vorbereitungsspiele geguckt.
Das ist richtig.
Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben die nur im Stream gesehen.
Genau. Und wir wollen aber ein bisschen anfangen, wir müssen uns so ein bisschen reingrufen in die Saison.
Auch Testspiel machen. Wir müssen jetzt hier einen Test-Podcast machen.
Und dachte, wir können über ein paar Sachen so vorneweg reden, die vielleicht nicht so alt werden, weil nichts ist langweiliger, als vor einem ersten Pflichtspiel bestimmte Sachen auszudiskutieren, die dann mit dem ersten Pflichtspiel schon obsolet sind. Und deswegen fangen wir erstmal an mit so einem Standard, absoluter Standard-Trikots.
Wir haben Trikots. 2 von 3.
Warte kurz. Und danach reden wir ein bisschen über die Männer. Dann reden wir noch über die Frauen. Und dann ist auch Schluss. Wir machen heute auch keine extra lange Sendung. Trikots. Steffi, genau. Wir haben 3 Trikots und kennen nur 2.
Genau. Wir haben The Time-Trikot gesehen, zum Beispiel gestern. Das ist ein Klassiker mit Querstreifen. Sieht bei den Frauen ein bisschen anders aus als bei den Männern. Die Frauen haben auf der Rückseite nur einen Streifen. Ich vermute, weil die kürzer sind einfach. Also weil die Körpergröße sich unterscheidet. Bei den Männern sind es 2 Streifen. Und es ist retro. Also ist es einfach eine Sache, die extrem vertraut ist. Und wenn du halt rot-weiße Farben hast und irgendwie Streifen, sind die Optionen ja auch begrenzt vielleicht.
Diagonal.
Längs und quer oder keine Streifen?
Oder Streifen in 10.000 Richtungen. Zickzack.
Sagen wir mal so, Streifen längs, Streifen quer, keine Streifen ist okay grundsätzlich.
Ja, wir können uns schon darauf einigen, dass das Heimtrikot ja seit Jahren sehr klassisch ist, sehr traditionell gehalten und immer irgendein ausgedachter oder echter Bezug auf irgendwas, was schon mal war. Und Kundschaft will bedient werden, das ist ja auch völlig fair.
Finde ich auch, also ist solide, kann man so machen. Ist nicht meins, meine persönliche Geschmacksanmerkung ist, ich hasse Querstreifen. Dafür kann aber niemand was. Und mir ist auch klar, dass ich damit durchaus alleine da stehe. Also ich verstehe die Idee und es ist ein Trikot.
Ich würde ein bisschen weitergehen. Ich finde zum Beispiel vorne sieht es völlig in Ordnung aus. Ist auch nicht mein Style mit diesen Querstreifen, aber ich habe mir auch dieses Jahr ein Querstreifentrikot gekauft bei der Tour de France. Also insofern ist es jetzt nicht so, dass ich prinzipiell gegen Querstreifen bin. Ich möchte mal kurz über die Rückseite sprechen.
Na, sprich.
Mir gefällt ein paar Sachen gefallen mir nämlich nicht. Und zwar zum Beispiel, dass auf unten bei den Frauen, wo du ja gesagt hast, dass da nur ein Streifen auf der Rückseite ist, aber du hast halt diese Querstreifen überhaupt nicht über den Rest. Und ja, ich weiß, für die Nummer muss immer ein bisschen was frei bleiben. Aber als wir die Längsstreifen hatten, hatten wir links und rechts am Rücken auch noch Längsstreifen. Ich weiß, vielleicht sieht es auch ein bisschen oll aus mit so kurzen Querstreifen links und rechts. Aber ich finde, das Trikot sieht von hinten anders aus als von vorne.
Das stimmt, weil es einfach mehr rote Fläche hat insgesamt. Ja, ich weiß. Das sieht, ja.
Also man kann es jetzt richtig, also das ist sowieso so ein Ding, man kann diese Trikots nicht mehr ohne Namen und Rückennummer kaufen, weil es sonst vom Design total murksig aussieht. Bei dem gilt das ganz besonders. Also ohne Rückennummer und Name sieht das absolut Quatsch aus. Das ist so eine Riesenfläche, die leer ist.
Ja, nun sind die natürlich dafür gemacht, von einer Mannschaft auf einem Fußballfeld getragen zu werden, in allererster Linie mal. Und danach möchtest du natürlich auch nur das ein oder andere verkaufen. Aber zuerst musst du mal eine Mannschaft ausstatten. Ich verstehe, dass Rückennummern erstmal da sein müssen. Ja. Also der Platz dafür. Also ist mir grundsätzlich das schon klar. Ist halt nicht meins. Aber es ist nicht so, dass ich sage, es ist ein doofes Trikot, sondern es ist halt einfach nur nichts auf meinem Wunschzettel.
Ja, du willst jetzt damit auch nochmal die Frage stellen, würde ich es mir kaufen?
Würdest du es dir kaufen, Sebastian?
Ja, gut, dass du die Frage stellst. Ich glaube nicht, aber das hängt jetzt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich tatsächlich so Querstreifen-Trikots bei Union gar nicht so toll finde. Ich finde es aber immer witzig, wenn die mal da sind, wie sich das dann so im Stadion mit Längs- und Querstreifen so mischt.
Das sieht immer kariert aus.
Ja, irgendwie. Aber wir haben, also Auswärtstrikot hast du ja gesagt, wissen wir nicht, ist super geheim.
Aber wir haben schon ein Ausweichtrikot.
Richtig, und da gehen wir ja immer in den Street-Style-Bereich.
Naja, da nehmen wir immer so die ein bisschen ausgefalleneren Sachen, die, wo man sagt, na, das kannst du doch nicht machen, weil die dann grün sind oder Champagner oder in dem Fall himmelblau. Und ich kann mich einfach noch wahnsinnig gut erinnern. Jetzt
ist ja gelb.
Ja, gelb war aua, aber.
Nö, ich find's super.
Ich weiß, das ist so, ich gönne es dir. Dafür finde ich zum Beispiel himmelblau super, weil ich einfach sofort Karim Benjamina sehe, an dem das im Übrigen auch super aussah. Das war mal ein Pokaltrikot, wenn ich mich nicht irre. Also die gleiche Reminiszenz wie die Querstreifen. Ich glaube, die hören saisontechnisch irgendwie zusammen.
Ich glaube, himmelblau war Do You Football, oder? Und die Querstreifen waren auch nicht.
Nee.
Aber da, ihr merkt schon, wir gehen hier auf dünnes Eis im heißen Sommer und das soll man ja nicht machen.
Nee, aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass Böhni müsste sich daran auch erinnern können. Ich meine, der hat das auch getragen. Also es war mal für den Berliner Pokal waren das mal Trikots okay. In so einem, also nicht exakt die, aber in so einem Blauton. Und da habe ich tatsächlich, damit verbinde ich echt irgendwie nur so schöne Sachen. Also das hat mich total glücklich gemacht und ich bin mir total sicher, dass das auch an Christopher Trimmel wieder ganz fantastisch aussehen wird. Ob an mir, weiß ich nicht, aber das mochte ich spontan. Also da hat mir auch die ganze Präsentation gefallen.
Mit Texas bringt genau. Angeblich ein Trikot mit
und so. Genau, das fand ich irgendwie alle total schön und schön erzählt. Und aber selbst ohne die Geschichte hat diese Trikot in mir eine Art Wohlbefinden ausgelöst. Das ist tatsächlich eins, von dem ich sage, boah, das mag ich, damit würde ich auch durch den Wald fahren. Ich habe ja tatsächlich momentan ziehe ich überraschenderweise meine Trikotsammlung zum Sport machen an.
Ja,
so. Dafür sind die gut, übrigens. Im Stadion gar nicht immer oder nicht so oft, weil meistens auch eine Jacke drüber ist, also jetzt gerade vielleicht nicht, aber da habe ich meistens irgendwie doch eher dicke, warme Sachen an und in der kurzärmlichen Saison, die ist immer nicht lange genug für seine Trikots auszuführen und ich mag den Style Trikot über Jacke nicht so, ist nicht mein Ding. Und damit die schicken Dinge aber mal raus können, ziehe ich die zum Sport an.
Vielleicht muss ich bei dem blauen Trikot nochmal sehen, wie Frau Svensson den auf der Kopenhagen Pride trägt. Weil das hat er mich bei dem gelben Trikot so überzeugt, dass ich gesehen habe, wie das halt so in Aktion auf der Straße so aussieht. Und
verstehe.
Dachte, gut, vielleicht super. Ansonsten könnte ich natürlich, wäre ich jetzt ein Traditionalist, der ich aber in dem Sinne jetzt bei Trikots nicht so bin, könnte ich natürlich sagen, himmelblau ist ja der Chemnitzer FC. Aber bin ich nicht. Ich finde die Farbe an sich schön, weiß auch noch nicht, ob das zu mir spricht. Aber das ist bei so Trikotpräsentationen, dauert das bei mir so 2-3 Wochen. Ich muss mir das dann in echt.
Du musst immer erst auf dem Rasen sehen.
Muss mir das in ja. echt gar nicht auf dem Rasen
sehen. Doch, ich schon.
Ich muss es so auf dem Waldweg sehen, wenn andere das schon gekauft haben, mal gucken, so. Vielleicht mal ein bisschen anzuppeln und so.
Okay.
Mal schauen, wie es so ist. Und muss ja zugeben, ich habe ja artfremd eingekauft dieses Jahr schon und da mein Union-Trikot-Budget ist damit deutlich geschrumpft.
Also ist einfach schon in Fahrradtrikots gegangen.
Und in ein Auswärtstrikot der italienischen Nationalmannschaft.
Das war durchaus auch hübsch.
Ja, es war sehr hübsch und zwar kurzzeitig sehr günstig.
Das Tour de France Shirt finde ich tatsächlich wahnsinnig schön. Das ist, hat mir wirklich gut gefallen. Das aber, wie soll ich denn sagen, darin sehe ich nicht ganz so gut aus.
Leider. Ja, ich sehe auch nicht aus wie ein da jemand, die da sprintet auf der Tour de France. Oder?
Aber das war schon ein guter Teil. Okay.
Ich würde auch den Col de Madeleine rückwärts runterrollen, wahrscheinlich nicht vorwärts hoch.
Also wir warten gespannt auf auswärts.
Ja.
Was wünschen wir uns für eine Farbe?
Ach, ich wünsche mir gar nichts. Ich hätte gerne irgendwie
was. Ich wünsche mir gar nichts. Bitte, was?
Das ist ungefähr auch die Überschrift über dieser Saison bei den Männern eigentlich.
Ist notiert.
Wo ich einfach nur sagen möchte, das sage ich jetzt gleich von vornherein, ihr wisst alle, dass der Ton dann gesetzt ist, Klassenerhalt und kein Trainerwechsel. Alles andere ist, wie sagst du immer so schön, Schmuck am Nachthemd?
Schmuck am Nachthemd.
Ja, das ist mir ist alles andere ist Kokolores, um mal Uwe Neuhaus zu zitieren. Hm. Ja, das ist einfach Blödsinn. Alles andere, das ist nice to have. Hier geht es wirklich von Tag 1, von Spieltag 1, einfach nur schnöde um den Klassenerhalt. Und ich habe keinen Bock, mir noch einmal einen Trainerwechsel anzutun. Das reicht mir jetzt erstmal.
Ich weiß ja nicht, wie alt du vorhast zu werden, aber ich bin schon der Ansicht, da passiert perspektivisch in den nächsten 50 Jahren vielleicht schon nochmal was.
Diese Saison. Ich rede von dieser Saison. Ich bin mental dafür nicht bereit.
Okay, da geh ich mit.
Ja, mir stecken ja diese vergangenen 2,5 Saisons irgendwie so ein bisschen in Knochen. Oder 2.
Ja, wir alle so. Tragen schwer daran.
Gut, aber es ist ja ein guter, also deswegen würde ich mir auch bei den Trikots jetzt auch trotzdem nichts wünschen. Also man hat ja so Gerüchte gehört und so und da sage ich halt so, schauen wir mal, was wird. Ne?
Oh, geh weg.
Ja, schon. Ja, oder hast du Wünsche jetzt dort? Man sollte es auf der Straße tragen können, ohne dass man von Weitem aussieht, wie da kommt jetzt der Unioner.
Um tatsächlich mal überzuleiten zu dem, was wir machen wollen, die von Piräus fand ich ziemlich schick. Die sind auch in Adidas, die sind ein sehr dunkles Grau gewesen. Das hat mir ziemlich gut gefallen.
Ja.
So, was in der Art.
Okay, na dann, vielleicht. Ich habe ja festgestellt, dass ich mittlerweile auf die Standard-Adidas-Trikots offensichtlich stehe, weil immer die Trikots, die ich besonders gut fand bei Union, waren dann so quasi von der Stange und nicht extra für Union gemacht.
Ja, aber du kannst ja auch davon ausgehen, dass bei Adidas Designer arbeiten, die den Job schon ziemlich lange machen und einfach auch wissen, was funktioniert. Das ist ja,
also was ich verstehe schon. Was trägt der Fiebrich in Brandenburg auf den Acker?
Ja, na klar.
Ja, alles klar. Ja, na, wahrscheinlich.
Also wirklich, ich verstehe, dass Vereine das anpassen an ihre Vorstellungen und auch um aus ganz vielen Gründen, die unter anderem Marketing sind. Aber ich bin schon der Meinung, dass Sportartikelhersteller prinzipiell wissen, was sie gut unter die Leute bringen können.
Ja. Na gut, aber dann reden wir jetzt mal über Piräus. Das Spiel am Samstag, Steinalte Fürsterei, knapp 15.000 Zuschauer. Vorher weg alles irgendwie mit Spielervorstellungen und so. Aber reden wir mal über das Spiel, was wir im Stream gesehen haben. Wie würdest du es denn in einem Wort beschreiben?
Ich überlege nur, welches von den vielen Wörtern, die mir einfallen, das treffendste ist. Besorgniserregend?
Okay. Gut. Ich gehe mit langweilig. Aber besorgniserregend, ich kann das nachvollziehen. Ich erinnere mich dran, dass ich höre gar nicht so oft Kicker Daily, aber es gibt so einen Podcast-Feed, wo Dominik aus unserem Chat immer so Podcasts mit Union-Bezug reinwirft, sodass man von allen anderen das auch so ein bisschen hören kann. Mhm. Ja, vielleicht teile ich den mal auch in den Shownotes. Und da war eine Episode von Kicker Daily drin, wo Janis Klimburg vom Kicker so ein bisschen erzählt hatte über Union und Vorbereitung und gesagt hat, der Klassenerhalt wäre schon ein sehr großer Erfolg. Und ich dachte so, okay, ja, das ist jetzt hier wieder die Hot-Take-Fraktion. Aber er hat auch ein bisschen recht. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt ein sehr großer Erfolg wäre, aber es wäre auf jeden Fall ein Erfolg. Weil es ist das Ziel, wenn man es erreicht, ist es ein Erfolg, fertig. Aber Das, an diesen Satz musste ich so ein bisschen denken, als ich mir dieses Spiel nochmal so angeschaut hatte und dachte so, das war so schwierig zu verstehen, wie möchte Union eigentlich, außer wir spielen 0-0, durch die Bundesliga kommen. Das Weil exakte, die Wahrscheinlichkeit, dass man ja ein Gegentor kassiert, ist ja jetzt auch nicht bei null, sondern es ist ja durchaus möglich. Und was ist dann eigentlich so der Weg? Weil die Stärken sind ja erstmal geblieben, Stand jetzt. Mit
hoffentlich.
Gute Innenverteidigung, Torhüter, Matteo Raab als zweiter Torhüter hatte für mich auch so einen Eindruck insgesamt gemacht, wo ich dachte so, okay.
Ich meine mit besorgniserregend auch nicht das Ganze. Ja, also das heißt nicht, dass ich irgendwie nicht auch gute Sachen sehe. Genau auch, was du so genannt hast. Also ich sehe nach wie vor, dass die Defensive ihre Sachen schon geregelt kriegen wird. Da habe ich wirklich ein großes Zutrauen und ich weiß, dass das einfach auch ein wichtiger Faktor ist. Ja, ich möchte das überhaupt gar nicht kleinreden und ich weiß, wie essentiell das ist für das, was Union vor sich hat. Ich glaube einfach, dass ich noch die Baustellen der letzten Saison sehe, die sich aber auch fast noch verschärft haben. Aber was mir halt, also was ich halt nicht weiß, ist, wer ist wie lange verletzt? Wer wird mit wem potenziell im Sturm spielen? Wie sollen Dinge, wisst ihr, das sind so Dinge, die hat man einfach noch nicht sehen können. Und das ist, was mich so unruhig zurücklässt.
Naja, das, da würde ich jetzt gar nicht so also viel zu sagen.
Hätte ich mal ein Tor gesehen, hätte ich eine Vorstellung davon. Verstehst du, was ich meine?
Ja gut, hättest du gegen Grünwasser Ahrensfelder halt gehen müssen. Ne?
Ja, nun.
Okay, aber Scherz beiseite. Das finde ich gar nicht so wild, weil ich denke nochmal so an diese Situation vor einem Jahr. Da war ich sehr, sehr verwirrt von der Saisonvorbereitung und hatte ein sehr schlimmes Spiel in Greifswald gesehen, erste DFB-Pokalrunde. Jetzt,
ich war da mit dir.
Genau. Ich sag mal, brace yourself für die Kolleginnen und Kollegen, Union-Fans, die nach Gütersloh fahren.
Ha.
Wird interessant werden. Aber danach wurde alles ganz anders. Alles, was irgendwie in dieser Vorbereitung gespielt wurde, fand dann nicht mehr statt. Also das war anders. Union hatte da viele Tore geschossen in der Vorbereitung, hatte aber enorm viel kassiert.
Ja.
So. Im Moment sagt mir diese Saisonvorbereitung erstmal, und das ist jetzt nur der Blick auf die Vorbereitung, weil der Wettkampf ist sowieso anders. Der Wettkampf wird anders sein, weil die Leute da auch mit einem anderen Fokus reingehen, aber die Gegner natürlich auch. Aber im Moment sieht das so ein bisschen aus, als ob diese Aussage, die Union-Spieler kriegen jeden Trainer noch klein, auch auf Steffen Baumgart so ein bisschen zutrifft.
Das denke ich eigentlich nicht.
Nee, das ist Quatsch, das ist natürlich übertrieben.
Ich denke, dass Steffen Baumgart dann wirklich hartes Kantholz ist, muss er auch.
Ja, aber du verstehst ja, was ich meine. Also dieses wir spielen die Dreierkette, Rani Khedira wird auf der Sechs spielen, Christopher Trimmel ist einfach Christopher Trimmel dort und wenn Juranovic spielen will, muss er halt auf links spielen. So, solche Sachen und wir spielen weiter ohne irgendwie einen Zehner, sodass Laszlo Benes auch keinen Bock mehr hat, so wie alle anderen Zehner vor ihm auch in den letzten Jahren. Und vorne wechseln wir munter durch, irgendwer wird vielleicht mal Tore schießen. So, fertig. Ich versuche es jetzt mal so lapidar.
Das ist im Prinzip erregend. Ich wusste, du verstehst mich, brauchst manchmal länger, aber ja.
Naja, aber das, und das ist so ein bisschen das, was ja dann das gesagt wird. Ich verstehe, dass Steffen Baumgart keinen Bock hat, über Systeme zu sprechen. Aber die Probleme, von denen du ja gesagt hast, dass sie noch da sind, vorne Tore schießen, aber halt auch Spielaufbau auf
ja,
über
klar.
Die Sechs.
Das ist ja alles nicht, also das hängt ja zusammen.
Ich finde auch Baustellen, manche hat man halt bearbeitet, andere nicht und sich auch neue aufgemacht, finde ich. Also nicht bearbeitet zum Beispiel Alex Kral und Lucas Toussaint werden keine Stammspieler auf der Sechs bei Union mehr. Man findet aber auch keinen Verein für sie. Ich würde sagen, sie nehmen Planstellen weg, die man, wo man sich hätte weiterentwickeln können, auch auf der Position. Müssen wir sehen, wie das dann irgendwie läuft. Aktuell wird Alex Kral gerne auch mal in der Innenverteidigung eingesetzt. Fair enough, also wir kennen das ja auch, ne? Stuffi ist auch mal als Stürmer gestartet und dann in der Innenverteidigung gelandet. Also das geht schon, man kann auch durchrotieren. Für einen Torhüter reicht es bei Alex Kral, glaube ich, nicht. Und dann muss ich aber sagen, dass diese Schienenspielerposition schwierig ist im Moment in der Besetzung bei Union. Da ist ja die Wette drauf, dass sich einige Spieler nicht so verletzen, die in der vergangenen Saison viel verletzt waren.
Ja.
Mit Juranovic und Sko. Tom Rothe als linken Innenverteidiger finde ich zum Beispiel einen guten Move, weil ich glaube, ich das auch vielleicht eher sehe. Und man vielleicht einfach dieses Vertrauen in ihn als Schienenspieler so nicht hat. Mit dieser defensiven Perspektive. Mhm. Dass er nun sehr oft in der vergangenen Saison überlaufen wurde. Und Trimmel ist ein bisschen härter als Tusche, glaube ich. In seiner Endphase. Ich glaube, der beißt wirklich auch alle weg. Also auf eine nette Art. Aber durch Leistung halt, ja. Also, aber verstehst schon, was ich meine. Aber ich halte es trotzdem für schwierig. Und ich habe jetzt öfter gehört, Skarke oder so. Dann muss ich sagen, das könnt ihr nicht ernst meinen. Das ist eine Notlösung. Aber das ist ja kein Dauerzustand, da dem Skarke als Rechtsaußen mal zu nehmen. Und da fehlt mir so ein bisschen was. Ich weiß, einige Spieler sind vielleicht angeschlagen. Livan Bocu ist verletzt. Soki, Ansa kommen ja alle noch. Beziehungsweise Ansa ist ja auch da und dann mal schauen, wo die sich da einsortieren. Soki wäre halt vielleicht irgendwo in der Defensive auch nochmal ein Punkt, wo man gucken kann, wo man den gut einsetzen kann. Also ist alles noch nicht fertig, aber ich gebe dir recht, manches ist besorgniserregend, aber ich male es auch nicht so schwarz. Also ich habe heute darüber nachgedacht und dachte so, von Platz 11 bis 18 ist alles drin. Ist jetzt nicht so, dass ich nur überlege, ob wir 17. oder 18. wären mit der Männermannschaft. Und ich bewerte auch die Testspielergebnisse von anderen Teams nicht über, weil die müssen sich auch erstmal im Wettkampf beweisen. Aber wenn Union hintenrum Spieler abgibt, also Duki oder Lech oder beide, dann wird es echt
dünn. Das wird eng.
Ja. Dann muss ich auch sagen, also da darf jetzt wirklich nichts passieren, weil das ist im Prinzip so das Eingespielte. Ja, schwierig. Ja, aber Leo Querfeld zum Beispiel, zentrale Innenverteidiger, finde ich super. Und dann feuerfrei. Also ich bin noch bei langweilig. Du bist bei besorgniserregend.
Ja, ich glaube, wir sind schon zu nah an es geht los und aber wirken noch so unfertig. Ich weiß, also mir ist klar, an welchem, also welcher Tag heute ist, so grob. Und von daher.
Sonntag, 10. August für die Historie 2025.
Ist alles auch noch irgendwie, kann sich alles auch noch ändern, aber leider halt auch in jede Richtung, muss man auch sagen. Da ist schon noch.
Es gibt so ein Spielchen, das machten die beim Rasenfunk seit Jahren vor der Saison, dass man einfach bewertet, ob man den Kader jetzt besser, schlechter oder gleich gut wie im Vorjahr einschätzt. Und das ist so ein Ding, wo man, glaube ich, sehr gut reflektieren kann und manchmal überrascht ist von seiner Einschätzung. Was denkst du denn? Gleich gut, schlechter oder besser als im Vorjahr?
Gleich gut.
Ja, siehst du,
weil teils besser, teils schlechter. Also tatsächlich, habe noch nicht, also mir fehlt tatsächlich die offensiv Überzeugende und zwar in der letzten Saison und auch immer noch, so einfach, weil ich es noch nicht gesehen habe. Und es sah Ende letzter Saison nicht wirklich blöd aus, aber das habe ich jetzt in den Tests noch nicht gesehen. Das liegt aber, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, heißt nicht, es existiert nicht. Ja, das möchte ich bitte
auch gesagt haben. Viermal hintereinander 0-1 in Testspielen verloren, ist ja auch eine Aussage, aber
und Defensive, wenn ich Duki und Leitch behalten kann, habe ich gleich viel weniger Angst.
Okay.
Plus eben Optionen, die dazugekommen sind, die irgendwie funktionieren könnten. Das finde ich nicht schlecht. Also teils besser, teils schlechter und dadurch halt insgesamt aber vorne etwas verschlechtert durch Hollerbach nicht da und das noch nicht gesehen, was da passieren soll. Hinten stabil plus Option. Und insofern gleicht sich das in meiner Welt aus.
Finde ich interessant, weil du sagst jetzt Kader quasi gleich gut, aber besorgniserregend. Ich sage, bin jetzt nicht in Sorge, es ist alles ein bisschen langweilig, aber Kader ist schlechter in meiner Perspektive.
Okay.
Muss ich sagen, weil man halt zu seinen Baustellen, die der Kader hatte, sich quasi da so auf den Außenverteidigerpositionen jetzt nicht verbessert hat. Ich finde schon, das ist jetzt auch kein vernichtendes Zeugnis oder so, sondern ich finde schon, dass bestimmte Sachen okay gemacht wurden, ein bisschen mehr Perspektive im Kader ist, ein bisschen Verjüngung, ein bisschen, wie gesagt, Bocu halte ich für richtig, hätte gut lebendig was reingebracht. Naja, aber man soll auch nicht mal alles auf einen Spieler so absetzen. Schauen wir mal. Und dann haben wir heute wiederum im Stream, diesmal haben wir aber nicht AFTV geschaut, weil ich dachte, oh, das hat so gezickt irgendwie gestern.
Gestern ein bisschen ruckelig leider.
Ja, schauen wir doch mal Wölfe TV bei YouTube. Und das war völlig in Ordnung, außer dass ich ganz häufig das Wort Poppy hören musste.
Ja, aber ich verstehe auch, wenn der Kommentator, der zu einem Verein für den Verein berichtet, die Spitznamen der Spielerinnen verwendet, weil das für das angestrebte Publikum komplett klar ist.
Ja, aber ich komme bei Union zum Beispiel überhaupt nicht damit klar, dass diese ganzen Spitznamen die ganze Zeit genannt werden. Wenn man so im Live-Ticker von Union ist, ich kenne die Spitznamen nicht. Ich weiß nicht, wer Coco ist. Weißt du, wer Coco ist in der Mannschaft bei Union?
Nee, sag.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt gehofft, vielleicht ist es Corinna Janisch, aber ich weiß es nicht.
Das ist nicht unplausibel.
Aber, also, das, wie gesagt, für die Leute, die nah an der Mannschaft sind, ist das super einfach. Für mich.
Ja, nun, aber Poppy und Svenny kriegen wir schon hin. Also, das ist selbst in meiner Welt verständlich. Ja.
Ja. Jedenfalls, für ein Testspiel fand ich irgendwie so 2700 Zuschauer ganz gut. Da in diesem Mini-Stadion für die U17, U19 Männer und die erste Frauen ist das Stadion dort. Mhm. Und Union war gut zu hören und fand halt auch auf dem Rasen gut statt. Das muss man schon mal sagen. Das war auch eine willkommene Abwechslung zum Samstagsspiel. Und ich fand, dass die Punkte, die so in Interviews auch Eileen Böse vorher genannt hatte, dass es für sie in dieser Saison darum geht, aus einer stabilen Defensive herauszuspielen.
Ja.
Das hat man gesehen.
Und wir haben zwei Tipp-Top-Torhüterinnen. Wow.
Ja, ne? Also mit Clara Böse und Nadine Böhi.
Genau.
Das war auch gut. Die haben ja erste Halbzeit hat Böse gespielt, zweite Halbzeit Böhi. Und ist ja auch noch ein bisschen hin bis zum Saisonstart. Ist ja jetzt nicht die Generalprobe gewesen. Dafür aber, glaube ich, mal ein Spiel gegen eine Mannschaft, wo man auch sich defensiv beweisen muss, wo man Dauerdruck bekommt. Und das muss ich sagen, in der ersten Halbzeit war es noch recht ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit hat Wolfsburg ordentlich Feuer gemacht.
Ja.
Sich auch, einen Wolf geflankt. Und
Sebastian, bitte dich.
Mir hat aber gefallen, wie körperlich auch Union reingegangen ist in dieses Spiel.
Das ist, glaube ich, was mir am stärksten bei Naika Reißner aufgefallen ist, weil der gucke ich einfach schon so lange zu, wie sie sozusagen von einer durchaus schnellen und intelligenten Spielerin zu Ina geworden ist, die aber auch mal stehen bleibt und einen Ball behaupten kann. Weil das konnte sie in der letzten Saison noch nicht immer. Also das war schon in der letzten Saison besser. Du konntest wirklich zugucken, wie die jede Saison zugelegt hat, sicherer geworden ist. Das heißt übrigens nicht, dass es bei den anderen Spielerinnen nicht auch so ist, aber es gibt ein paar Spielerinnen, die hast du einfach schon ein bisschen länger auf dem Schirm und hast schon länger zugeguckt, wie die Dinge machen. Und das fand ich schon sehr, sehr gut.
Ich habe ein bisschen gelacht. Tina Orschmann gleich am Anfang, Konter, Ball und sieht, dass die Torhüterin aber wirklich höchstens einen Meter zu weit vor dem Tor ist. Also nicht immer zu weit, sondern die hat halt einfach noch ein bisschen abgewartet. Und zieht da ab, der Ball, die Torhüterin wäre da auch rangekommen, aber Ball titscht erstmal schön auf die Latte. Da habe ich gedacht, okay, das ist auf jeden Fall ein guter Einstand in dieses Spiel. Ja. Und Naika Reißner, die du gerade so gelobt hast, die hat ja auch das 1-0 vorbereitet, hat sich durchgesetzt und stand dann im Prinzip so hinter der Abwehrreihe von Wolfsburg und dachte auch so, was, wie? Und hat so ein bisschen fragend geschaut und hat dann einfach Sophie Weidauer in der Mitte von der Grundlinie aus angespielt, die dann eigentlich keine Probleme hatte, den Ball da im Tor unterzubringen. Ja. Fand ich super, hat mich sehr, sehr gefreut. Schade eigentlich, dass Weidauer dann verletzt später runter musste, noch in der ersten Halbzeit. Toi, 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 gute Besserung. Ich kriege immer komische Gefühle, wenn ich bei den Spielen von Frauen eine Spielerin verletzt am Boden liegen sehe. Ja. Weil die Verletzungen halt aktuell noch häufiger schwerer sind als bei Männern. Aber da hoffe ich einfach, dass eine Vorsichtsmaßnahme kam. Da kam Lisa Heiseler. Was ist dir denn so prinzipiell noch aufgefallen? Also Körperlichkeit, Naika Reißner in der Durchsetzungsfähigkeit?
Eine ganz andere Geschwindigkeit in der Spielklasse. Das ist schon, oh, puh. Also macht Spaß zu gucken im Übrigen, ja, das meine ich damit ja nicht. Aber das ist, glaube ich, super anstrengend, wenn du das bespielen musst. Also das war schon auffällig. Ehrlich gesagt, souveränere Schiedsrichterin. Ich hoffe, dass das so bleibt. Ich hoffe, dass das.
Würde ich meine Hoffnung jetzt nicht so hochsetzen, ehrlich gesagt. Also, wenn ich die quasi Beschwerden aus der Bundesliga vom letzten Jahr so im Kopf habe.
Okay. Ich hab vorher keine Bundesliga geguckt, war mit zwei anderen Mannschaften. Hatte wirklich tatsächlich keinen Plan. Also, das war aber tatsächlich auch was, wo ich dachte, so, das ging alles eigentlich ziemlich geschmeidig und ziemlich ruckelfrei. Das fand ich schon gut.
Ja, muss man natürlich sagen, war jetzt auch ein Testspiel.
Ja, da natürlich.
Wird auch nicht komplett immer durchgezogen. Ich fand, Union hat Konter viel besser ausgespielt als im vergangenen Jahr. Nun hatten sie im vergangenen Jahr selten die Gelegenheit zu kontern. Aber das, da muss ich sagen, da haben die Laufwege gut gepasst. Also häufig, wenn Naika sich durchgesetzt hat, hat sie relativ schnell die Weiterverarbeitung des Balls gemacht. Also ist nicht alleine losgelaufen, das ist vielleicht das, was du auch meinst, sondern hat dann halt in den Lauf gespielt und so. Und da ist auch jemand gestartet oder jemand läuft in der Mitte durch, von der Seite, wenn von der Seite jemand reingeht. Also das waren wirklich sehr, sehr gute Sachen. Ballverluste nach Querpässen. Dass Wolfsburg da, also da, in der ersten Halbzeit war es richtig auffällig bei Union, wie oft sie so einen Querpass gespielt haben, der dann von einer Wolfsburgerin abgefangen wurde. Das ist vielleicht das Thema Tempo nochmal. Und halt auch, wie sehr die manchmal da auch auf den Füßen stehen. Das ist auch gut, dann gegen so eine starke Mannschaft wie Wolfsburg zu spielen. Ich meine, da sind Spielerinnen wie Bärenstein dabei, die ja auch viele Chancen hatte in der zweiten Halbzeit. Ja. Und man muss die eigene Torhüterin nicht so in die Bredouille bringen.
Ja, das habe ich auch mehrfach gedacht. Das ist absolut richtig. Ja.
Also ins Spiel einbeziehen finde ich super.
Ja, ja, ja.
Aber ich kann jetzt Christian Wück bei der EM noch mehr nachvollziehen, dass er sagt, ihm ist da so, hat er manchmal ein Herzkasper, wenn Anne-Kathrin Berger da hinten gespielt hat. Dachte ich heute auch so, also ist alles gut, wenn man das gut hinbekommt.
Genau, wenn es erfolgreich ist.
Aber dann halt auch mit Druck zur Torhüterin zurückspielen, bitte. Ja. Nicht, dass da jemand dazwischen den Ball noch mitnimmt. Chancenverwertung könnte nochmal ein Thema werden, kann ich aber jetzt von dem einen Spiel jetzt nicht so sagen. Und das andere Testspiel war ja bisher gegen Pogon Stettin. Das wurde 3-2 gewonnen in Stettin. Also insofern, aber es gab viele Chancen für Union auch. Also ich erinnere mich, Dina Orschmann hatte, wie gesagt, dann Celine Frank hatte eine sehr, sehr hohe, große Chance in der zweiten Halbzeit. Heisi, Naika selbst auch nochmal. Und dann gab es so den Punkt, dass ich dachte, ja, Kopfballhoheit hat schon Wolfsburg. Ne? Also die haben so viel geflankt und Kopfbälle gehabt und auch teilweise sehr knapp neben das Tor gesetzt, teilweise ganz knapp vorbeigeflogen am Ball.
Und kaum sagst du es.
Ja, schießt Union nach einer Ecke ein Kopfballtor. Beziehungsweise, ich weiß immer noch nicht, wer es getroffen hat. Also Nele Bauereisen hat gejubelt, aber es sah mir so ein bisschen aus, als ob es eigentlich von der Wolfsburgerin, also da standen einfach drei Spielerinnen, keine ist richtig hochgesprungen. Ich glaube, der Ball ist so richtig auf den Kopf gefallen und dann, wie auch immer, kurz vor Ende 2-0. Kannst du schon mal machen gegen die Rekordmeisterin in der Vorbereitung 2-0 gewinnen. Jetzt kommt Real Madrid, ja, gibt uns alles. Aber das ist, ich finde es halt gut, weil es halt genau diesen Druck und diese andere Perspektive, in der vergangenen Saison musste Union ja vor allem das Spiel machen gegen tiefstehende Gegnerinnen. Das wird ihnen dieses Jahr auch passieren, Weil Union ist zwar aufgestiegen und wir sagen alle, ja, es ist erstmal Klassenerhalt, aber der Kader sagt ja mehr als Klassenerhalt in dieser Liga, weil es gibt den FC Karlsruhe Jena, der vergangene Saison hat die Mannschaft nur die Klasse gehalten, weil es nur eine Absteigerin gab und sie das quasi Shootout gegen Potsdam gewonnen haben. Köln, die auch in der Verlosung waren, ganz eng. Ich glaube, die waren sogar am Ende schlechter als Jena, weiß ich gar nicht mehr. Also die sind drin, dann Nürnberg, wo ich nicht weiß, wie gut die sich wirklich jetzt für die zweite Liga verstärkt haben. Und beim HSV bin ich mir auch noch nicht so sicher. Dann hast du Essen, die so hin und her meandern. Also da sehe ich Union schon besser, wenn sie gut in die Liga starten und vielleicht sogar auch mehr mit dem Kader. Was vielleicht noch ein Thema ist, was man erwähnen muss, also Tanja Pawolek, ne?
Ja.
Die hat schon sehr gut dirigiert. Da habe ich dann gedacht, okay, ist das dieser Move, dass du eine unfassbar erfahrene Spielerin hast, um so ein bisschen so diesen Ankerpunkt und gerade mit so einer zentralen Position, die sie ja auch begleitet, also wie sie die Abwehrkette auch immer wieder dirigiert hat und so weiter, das fand ich schon richtig gut. Hat mir gefallen. Ist klar, bei dem Sieg gibt es viel mehr, was einem gefällt, als bei einer Niederlage. Frauen hatten jetzt gerade das Trainingslager in Klosterpforte. Das war jetzt quasi der letzte Tag. Die sind aus dem Trainingslager abgefahren, direkt nach Wolfsburg und dann so weiter. Ja, mal schauen. Freue ich mich drauf. Wir haben wieder beide Dauerkarten.
Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Geh zu beiden Teams selbstverständlich.
Auf jeden Fall.
Sehe ich den Frauen optimistischer entgegen als den Männern ebenfalls.
Aber ich bleibe bei dem Saisonziel. Also da
zweimal Klassenerhalt.
Du siehst mich jetzt nicht sofort ziezen, dass ich sage Champions League.
Ja. Ja, ja. Dinge brauchen ja Namen.
Erwundern und ziezen.
Ja.
So läuft das hier. Na gut, wir hören uns nach dem Spiel gegen Gütersloh bei den Männern und Real Madrid bei den Frauen.
Wenn du das sagst. Kann man so machen.
Und dann war das jetzt hier mal so ein bisschen, wir springen mal in den Podcast-Teich zur neuen Saison. Lasst uns Kommentare da, was ihr denkt, wo ihr beide Mannschaften seht, was quasi eure Adjektive für die beiden Spiele sind. Und
Wunschfarben für Trikots nehme ich auch immer.
Genau.
Nicht, was
ihr von den Trikots haltet. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao. We'll be right back.